Ja, das ist war am Ende auch die Beteiligung von Kardinal Beran. Er hatte eine schwierige Wahl zwischen nach Rom zu gehen, aber ohne Möglichkeit zurückzukommen, oder ja nicht nach Rom gehen und am Konzil sich beteiligen. Seine Entscheidung war, durchzugehen, und er spielte eine wichtige Rolle mit dem Konzildokument über die religiöse Freiheit. Das war ganz neu, und es war besonders die Bischöfe aus Vereinigten Staaten, die das notwendig fanden.
Diese Episode von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für den ICTOS e.V., das Institut für Kirchen- und Kulturgeschichte der Deutschen in Ostmittel- und Südosteuropa. Dieses Interview ist Teil der Berichterstattung über die ICTOS-Jahrestagung 2024. Heute spreche ich mit Professor Dr. Thomas Petracek über den Konflikt zwischen Katholizismus und kommunistischer Herrschaft in der Tschechoslowakei vor dem Hintergrund des Zweiten Vatikanischen Konzils. Thomas Petracek beschreibt zunächst die systematische Unterordnung der Kirche unter den kommunistischen Staat und die gewaltsame Verfolgung von Klerikern und Gläubigen. Anschließend schildert er die Beteiligung tschechoslowakischer Geistlicher am Zweiten Vatikanum und den Einfluss Josef Berans auf die Erklärung zur Religionsfreiheit. Zuletzt ordnet er die Bedeutung des Konzils für die spätere Beteiligung von tschechoslowakischen KatholikInnen an der Menschen- und Bürgerrechtsbewegung zwischen Prager Frühling und Samtener Revolution ein. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt. Etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge bei Steady und Ko-fi. In den Shownotes gibt es auch eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Und zentral ist dabei natürlich die Ankündigungsfolge zur Reihe über die ICTOS-Jahrestagung 2024. Und damit genug der Vorrede. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Aufnahme aus dem Juli 2026. Thomas Petracek ist neu dabei und stellt sich jetzt zunächst einmal vor.
Mein Name ist Thomas Petracek. Ich bin ein tschechischer Priester und ich doziere die Kirchengeschichte als Professor an der Universität. Und ich studiere und doziere die moderne kirchliche und Sozialgeschichte, besonders tschechische, aber auch die universale oder die ganz europäische Geschichte.
Wir wollen heute sprechen über die CSSR und die Auswirkungen, die das Zweite Vatikanische Konzil auf das Land hatte. Ich würde aber gerne etwas früher anfangen, und zwar am Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Aufbau der kommunistischen Herrschaft in Tschechien, nachdem die deutsche Besetzung vorbei war. Welche Rolle spielte der Katholizismus, spielte der Glaube generell in Tschechien nach dem Zweiten Weltkrieg?
Wir müssen hier unterscheiden zwischen die slowakische Situation und die tschechische und mährische Situation. Denn in der Slowakei war die Kirche viel stärker als in Tschechien, mit weniger komplizierter Geschichte. Aber in Tschechien, es war ganz kompliziert schon vorher in der ersten tschechoslowakischen Republik, weil die Ideologie der neuen Republik war ganz antikatholisch. Aber allmählich und besonders nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Beziehungen zwischen katholischer Kirche und Staat und Nation ganz, es war viel besser als vorher in der Richtung, es gab eine Versöhnung und Möglichkeit einer Kollaboration. Aber schon nach dem Zweiten Weltkrieg war die Demokratie in der Tschechoslowakei ziemlich limitiert, und die Kommunisten waren sehr stark in der Regierung, und die Macht schon damals viele Probleme der katholischen Kirche, zum Beispiel mit der Kirchenvermögen, die konfisziert wurde, besonders die Kloster, die vorher von den deutschsprachigen Mönchen besetzt waren, oder die meistens der Mönche waren die deutschsprachigen Priester und Mönche, und diese zum Beispiel schon nach dem Zweiten Weltkrieg wurden konfisziert, und nicht nur in der, das waren nicht die einzigen Probleme, die schon damals die katholische Kirche nach dem Zweiten Weltkrieg hatte. Aber viele neue Bischöfe waren Leute, die vorher in den Konzentrationslagern inhaftiert waren, und ja, die katholische Kirche war immer noch sehr stark, mehr als 60% der Population waren Katholik.
Wie sah denn das Verhältnis aus zwischen der kommunistischen Herrschaft und der katholischen Kirche in Tschechien? Inwieweit war da eine Religionsausübung möglich? Wo wurde sie beschränkt und warum?
Ja, die Situation änderte sich schnell nach dem kommunistischen Putsch. Danach begann die Zeit des totalitären Staates. Und das kommunistische Regime brauchte einige Zeit, um seine Position zu stabilisieren. Zunächst rechnete es mit seinem politischen Gegner ab und schuf ein Machtmonopol durch Ergreifung von Staat, Politik und Streitkräften. Und wenn ihnen das gelang, dann kam die Zeit der Verfolgung nach der kurzen Periode vor einer vorgetäuschten religiösen Toleranz, symbolisiert durch die Anforderung des kommunistischen Präsidenten Clement Gottwald, einen feierlichen Te Deum Gottesdienst bei seinem Amtstritt zu haben. Und ja, der Grund war einfach, die Kirchen repräsentierten den einzigen Teil der Gesellschaft, der Überwachung und Kontrolle des kommunistischen Staates immer noch nicht ganz unterlag. Und Kirchen, besonders die katholische Kirche, waren die einzigen legalen bestehenden Institutionen und Organisationen, die das kommunistische ideologische Monopol stärkten. Und der Angriff auf die katholische Kirche kam in mehreren Wellen und auf verschiedenen Richtungen. Um die katholische Kirche zu bekämpfen, wurde eine spezielle Kommission, die sogenannte Kirchliche Sechs, wo die meisten Minister der kommunistischen Regierung waren, gegründet. Und auch ganz speziell das Staatsamt für kirchliche Angelegenheiten. Und der Angriff sollte gemeinsam von allen Machtkomponenten des kommunistischen Regimes geführt werden. Die wichtigsten Träger waren die Parteiorgane und natürlich die kommunistische Geheimpolizei und auch die Ministerium für Bildung und Kultur. Und es gab auch ein Netzwerk von kirchlichen Landkreis- und Bezirkssekretären von der kommunistischen Partei. Und wirklich allmählich gelang es, die ganze katholische Kirche unter Kontrolle zu bringen, und die Geistlichkeit wurde aus der Perspektive des totalitären Staates in drei wichtigsten Kategorien unterteilt. Progressive Priester, die bereit waren, mit dem Regime in offiziellen kollaborierenden Verbänden zusammenzuarbeiten, die allmählich aber schnell offizielle Posten in Kirchenleitung an Fakultäten übernahmen. Die sogenannte schweigende Mehrheit der Priester, die ihre priesterliche Sendung erfüllen wollten und die dazu notwendige Kompromisse zu machen bereit waren. Und mit denen sollte man durch den Weg des Zwanges und der Versprechung arbeiten, damit sie zur Erfüllung der kommunistischen Politik manipuliert wurden. Und schließlich zum Dritten diejenigen, die nach Machtdruck nicht nachgeben wollten. Für sie bereitete das Regime Internierung, Konzentrations- und Arbeitskloster, manipulierte Gerichtsprozess, harte Strafen in Gefängnissen und auch Todesstrafen vor. Und die Staatssicherheit bemühte sich, in alle drei Priesterkategorien genug Informanten und Agenten zu haben. Natürlich, das Erste, was das Regime versuchte, war eine nationale, von Rom abgelöste Kirche zu bilden, die leicht manipuliert werden könnte. Man gab ihr den Namen diktatorische Aktion, um den Klerus und die Gläubige durch die Ähnlichkeit mit der Zwischenkriegsinitiative von Papst Pius XI. Zu führen. Aber diese Operation gelang auch nicht sehr erfolgreich. War die Schaffung kollaborierender Vereinigungen von Priestern, die aus Furcht, Opportunismus, Karrierismus oder aus einer pastoralen Verantwortung die Mitgliedschaft annahmen. Als Beispiel diese Organisation kann die ab 1950 existierende Friedensbewegung der katholischen Geistlichkeit dienen, die später seit 1969 durch den Verband der katholischen Klerus Pacem Interis ersetzt wurde. Die berühmteste Gestalt ist Priester Josef Bleuhaar, der sich an der Pazifizierung der christlichen Volkspartei, deren Vorsitzender auch war, beteiligte. Er ist auch bekannt als der am längsten dienende Minister der kommunistischen Regierung in der Tschechoslowakei, fast 20 Jahre. In dessen Funktionszeit das liberale Abtreibungsgesetz im Jahr 1957 verabschiedet wurde. Obwohl er vor kanonischen Sanktionen anschließend aus Kommunikation betroffen wurde, trat er weiter als Priester auf und Bischöfe waren nicht imstande, seine Abschaltung zu erzwingen. Und es gab einige Verhandlungen zwischen Kirche und Staat, aber das war nur eine Karte für die ausländische Regierungen und Öffentlichkeit. In der Wirklichkeit, es war nie eine Wille, die Kirche wirklich eine Freiheit oder auch den Raum zu lassen oder zu geben. Und mit der Kenntnis der Struktur und Mentalität der Kirche beschlossen die Kommunisten, dass einer der ersten Schritte die Beseitigung der Bischöfe sein muss. Und weil sie weder die Aufmerksamkeit auf die einzelnen Bischöfe durch irgendeine Musterprozent zielen, noch aus ihnen Martyrer machen wollten, verwendete sie eine Methode von der langfristigen Internierung von nahezu allen Diözesanbischöfen, die vollständig von ihren Kollegen in unbekannten Orten, die darüber hinaus wechselten, isoliert wurden. An ihrer Stelle installierte die Kommunisten dann nachgiebige Kapitularvikare. Die kommunistische kirchliche Sekretäre führten jedoch in Wahrheit das Amt und entschieden die Personalfrage. Nach einer Reihe von Provokationen erreichten die Kommunisten auch den Abbruch der diplomatischen Beziehungen mit dem Heiligen Stuhl und die Ausweisung seiner Vertreter in der Tschechoslowakei im März 1950. Ein wichtiger Schritt war die Einziehung von dem ganzen kirchlichen Besitz aus Kirchengebäuden und Pfarrhäusern. Es folgte dann ein spezielles Gesetz über die materielle Absicherung der Kirchen, in dem sich das Regime zur Finanzierung der materiellen Bedürfnisse der Kirche verpflichtete. Durch das Gesetz über die materielle Absicherung der Kirchen von 1949 wurden Priester völlig abhängig von dem kommunistischen Staat, der durch die sogenannte staatliche Genehmigung zur Ausübung des geistlichen Dienstes immer imstande war, ihnen den Lohn zu nehmen und sie aus der kirchlichen Arbeit auszuschließen. Wenn jemand unabhängig von der offiziellen staatlichen Strukturen tätig war, konnte die Vereitelung der staatlichen Aufsicht über den Kirchen eingesperrt werden. In den 50er und 60er Jahren war das oft mit der Beschuldigung von Spionage für den Vatikan verbunden und konnte mit den höchsten Strafen, dem lebenslangen Haft und sogar mit der Todesstrafe enden. Bis Herbst 1949 bereitete das Regime eine Gesetzgebung vor, die Kirchen vollständig dem Staat unterordnete und die Angriffe in sein inneres Leben ermöglichte. Angesichts der absoluten Kontrolle der Justiz und des ganzen Sicherheitsapparates gab es keine Möglichkeit der Berufung oder der Revision gegen das kommunistische Unrecht. Der päpstliche Nuntius wurde ausgewiesen und die diplomatischen Beziehungen wurden abgebrochen. Theologische Fakultäten und Diözesanseminare wurden abgeschafft, darunter zahlreiche Klosterschulen wie die der Redemptoristen oder Salesianer. Es blieb nur eine staatlich kontrollierte theologische Fakultät für die tschechischen Länder, die auch symbolisch aus dem Verband der Tara-Universität ausgeschlossen wurde und die man in die Grenzstadt Leitmeritz umzog. Man schränkte sie nicht nur durch eine maximale Zahl der Theologen, Seminaristen, sogenannte Numerus Clausus ein, sondern auch durch kollaborierende Lehrkräfte, so dass Bischöfe und Ordensoberen zunächst das Studium an dieser Schule streng verboten. Ein weiterer Angriff folgte am Anfang in 50er Jahren, als kommunistische Regime ein mysteriöses Ereignis missbrauchte, bei dem in einer unbedeuteten ländlichen Pfarrei Tschihost während der Predigt des hiesigen Pfarrers Josef Tofar im Dezember 1949 das Kreuz auf dem Altar ohne erklärbare Ursache in Schwung gebracht wurde. Nach einer kurzen Zeit begann die geheime Staatspolizei eine Untersuchung, deren einen Monat dauernde Verhöre mit dem Totschlagen des unschuldigen Priesters Josef Tofar endeten. Er selbst hatte jenes Wunder, dessen Natur bis heute ohne Erklärung geblieben ist, nicht einmal gesehen. Bei dieser Aktion wurden mehrere andere bedeutende Kirchenführer verhaftet, die wegen der Manipulationen der Gläubigen im Dienste des Vatikanes und der CIA angeklagt und zu langen Haftstrafen verurteilt wurden. Ebenso wurden drei unschuldige katholische Priester während der sogenannten Babice-Affäre zum Tode verurteilt, nachdem ein Agent der Geheimpolizei die Entstehung einer Widerstandsgruppe der lokalen Bauern und später auch wieder in der Region Wissetschena den Totschlag eines kommunistischen Funktionärs provoziert hatte. Der Grund für diese Provokationen der Staatspolizei war die Bemühung, die Verbindung zwischen lokalem Klerus und Bauern während der Zweigkollektivierung des Landes zu brechen. Die Kommunisten zwangen alle privaten Bauern auf ihr Land zu verzichten und in die Kolchosen der sowjetischen Art einzutreten. Weil die katholische Geistlichkeit eine natürliche moralische Autorität der landlichen Klassen darstellte, wurde sie kriminalisiert und viele Priester endeten im Gefängnis oder in manuellen Berufen in den Städten. Gegen die katholische Kirche wurde eine skrupellose Werbekampagne durch Presse, Literatur, Bildung, Rundfunk, Film und später auch Fernsehen geführt. Kommunisten benutzten nicht nur Elemente, die typisch für den kommunistischen Kampf gegen christliche Kirchen in allen Ländern, wo sie die Regierung übernahmen, waren, aber sie nutzten auch jene Linie der Interpretation der tschechischen Geschichte. Sie zeigten die katholische Kirche als einen erblichen, ewigen Feind der Nation, den Träger reaktionärer Ideen, den Verbündeten von Aristokratie, Bourgeoisie und Deutschtum. Die katholische Kirche, der Adel und die Deutschen wurden zu größten Feinden des tschechischen Volkes mit diabolischen Ziegen, vor denen die Bevölkerung nur die kommunistische Partei und die leistungsstarke Sowjetunion schützen konnte. Aber die Folgen betrafen nicht nur die katholische Kirche, sondern auch das Christentum und Religion als Ganzes. Auch so eminent religiöse Figuren wie Jan Hus oder Jan Amos Comenius wurden ja ohne christliche Dimension vorgestellt. Der erste als Sozialreformer und Nationalist, der zweite als ein pantheistischer Humanist. Ja, und in gleicher Weise wurden hunderte von internationalen und sozialen Emanzipationsbewegung engagierten Priester des 19. und 20. Jahrhunderts bewertet, die durch Benennung der patriotische Priester von anderen unterschieden wurden. Im Herbst 1945 1950 verlief auch die berühmte Aktion K, das heißt Cluster. Innerhalb eines Tages waren mit Ausnahme der barmherzigen Brüder alle in dem Cluster wohnenden Mönche verhaftet und Ordensleute. Es handelte sich um eine logistisch anspruchsvolle Festnahme von insgesamt 1240 Ordensleute, an der sich mehrere bewaffnete Kräfte des kommunistischen Staates beteiligten und mit einer zynischen Rechtfertigung des Schicksals gegen den Zorn des Volkes verlief. Es ging nicht nur um eine ideologische Frage, der Kirche einen erheblichen Teil seiner Eliten wegzunehmen, sondern auch um die wirtschaftliche Frage, denn die Kommunisten beschlagnahmten die Klostergebäude und anderes Eigentum der Orden und sie zwangen die Mönche zu zeitlich unbegrenzten Zwangsarbeit in Konzentrationsklöstern oder später innerhalb der PTP-Strafbataillone der tschechoslowakischen Armee, wo sie 3 bis 4 Jahre zugunsten des kommunistischen Regimes schufteten. Um diese Politik ideologisch zu rechtfertigen, organisierten die Kommunisten nach stalinistischem Muster einen von 3 größten Schauprozessen damaliger Zeit, in dem die Ordens oberen und bedeutenden Persönlichkeiten der männlichen Orden beschuldigt wurden. Insgesamt 10 hohe Ordensobere wurden verhaftet und gefoltert, einschließlich der Verwendung von halluzinogenen Stoffen, und schließlich wurden sie aufgrund erzwungener Geständnisse in einem der größten politischen Monsterprozesse wegen Hochverrats und Spionage zu hohen mehrjährigen Strafen im Gefängnis, einschließlich lebenslanger Haft verurteilt. Die Urteile wurden genau eine Woche vor der oben genannten Aktion gegen alle tschechischen Männerklöster gefällt. Und langsamer, aber sehr systematisch war auch das Vorgehen gegen die weiblichen Klöster. In den tschechischen Ländern waren über 7500 Nonnen in mehr als 500 Häusern. Aufgrund der Tatsache, dass ihre Arbeit oft nicht durch ziviles Personal ersetzbar war, und dass sie nicht so gefährlich wie bei den männlichen Orden zu sein schien, gingen die Kommunisten so vor, dass sie sie zunächst von Bildung und Erziehung verdrängten und dann versuchten sie, sie zu versetzen und zum Austritt aus dem Orden zu bewegen. Bemerkenswert ist eine immense Hingabe der Ordensfrauen an die Kirche. Man kann fast von einer Absenz der Konfidenten der geheimen Polizei in ihrer Reihe sprechen. Doch die Aktion Ordensfrauen, tschechisch Řehole, führte zur Ausräumung von Konventen, die sich nicht der karitativen Arbeit gewidmet hatten. Über 4000 Ordensschwestern wurden in Konzentrationszentren interniert, in denen sie in der Landwirtschaft und in Industrie schufteten. Die weibliche, im Gegensatz zum männlichen Orden, wurden nicht direkt verboten, aber sie lebten in einem gewissen Rechtsvakuum, hatten Schwierigkeiten bei der Aufnahme neuer Kandidaten in das Noviziat. Neben den offiziellen Ordensstrukturen gab es in der Zeit des kommunistischen Unterdrückung auch geheime Strukturen, Noviziate und auch Klöster. Und jede Form des religiösen Lebens in der Kirche und in den privaten Sektor verdrängt wurde. Das Regime setzte sein Machtmonopol in der öffentlichen und symbolischen Sphäre durch und Religion wurde zu einer tolerierten Angelegenheit der sogenannten Befriedigung individueller Bedürfnisse bei der politisch und ideologisch weniger bewussten Bevölkerung. Allmählich setzte sich auch das Verbot von öffentlichen Festen, wie zum Beispiel das Fröchleinnahmfest, durch. Es wurden die immer beliebten Mitternachtsgottesdienste zu Weihnachten eingeschränkt, für einige Zeit auch verboten. Das Regime ersetzte systematisch das christliche Feiern durch eigene Zeremonien. Es führte die Begrüßung von neuen kleinen Bürgern und die obligatorische Zivil ein. Bei Weihnachten und Osten wurden angebliche und auch die tatsächlich heidnische Wurzeln betont, die traditionelle Gewohnheiten, dass die Weihnachtsgeschenke, das Christding bringt, sollte von den russischen Väterchen Frost unterdrückt worden, ersetzt worden. Die sowjetische Politik der Beseitigung der Religion aus der Öffentlichkeit wurde als ein Vorbild treu befolgt. Ja, und die Verfolgung betraf auch die Laien. Die meisten hatten keinen Zugang zu pädagogischen und ähnlichen Berufen und ständig mit den Bedrohungen von Sanktionen auch gegenüber ihren Kindern konfrontiert wurden. Die obligatorische Zivil-App war eingeführt und auch die christlichen Rahmen des täglichen Lebens und der Festlichkeit durch Ersatzrituale und Symbole, die mit der kommunistischen Ideologie gefüllt waren. Am schwersten wurden wahrscheinlich die gläubigen Bauern auf dem Lande betroffen, wenn das Regime sie oft nach der Einziehung ihres Bauernhofes in die Grenzgebiete ausgesiedelte, sowie die katholische Intelligenz, die sie mit manuellen Arbeitsplätzen abfinden musste, falls sie nicht gleich ins Gefängnis eingesperrt wurde, was den meisten katholischen Schriftstellern und Dichtern passierte. Auch auf eine professionelle Selbstverwirklichung, zum Beispiel an Universitäten, mussten sie völlig verzichten, außer den technischen oder naturwissenschaftlichen Disziplinen. Ja, man konnte auch über die protestantische oder die reformatorische Kirche sprechen, aber zur katholischen Kirche, das sind wahrscheinlich die wichtigsten Punkte.
Wir gehen jetzt weiter in die Mitte der 60er Jahre, in das Zweite Vatikanische Konzil. Können Sie da einerseits darstellen, ob und wie da tschechische Würdenträger an diesem Vatikanum teilgenommen haben und welche Diskussionen, welche Beschlüsse des Vatikanums dann für die GSSR wichtig wurden?
Es gab sehr wichtige katholische Zentren in Exil, in Rom und in andere Länder, die sehr wirklich waren für die tschechische katholische Kirche. Mit dem Konzil, das war ganz kompliziert, weil die Bischöfe waren immer in der Nation. Und das Regime sendete nach Rom, nach einigen Erwägungen, eine Gruppe von Priestern, die mit dem Regime kollaboriert haben. Es gab nur Kardinal Tomášek, damals noch nicht Kardinal, aber nur ein Bischof. Und die anderen waren genau diese Kapitalvikaren, die Diözesen aus technischer Sicht führten. Und es gab auch viele Agenten von der Staatspolizei und die Spionage und andere Sachen, besonders die Kontrolle aller dieser Leute machen wollte. Sehr wichtig war am Ende auch die Beteiligung von Kardinal Beran. Er hatte eine schwierige Wahl zwischen nach Rom zu gehen, aber ohne Möglichkeit zurückzukommen, oder ja nach Rom gehen und am Konzil sich beteiligen. Seine Entscheidung war, durchzugehen, und er spielte eine wichtige Rolle mit dem Konzildokument über die religiöse Freiheit. Das war ganz neu, und es war besonders die Bischöfe aus Vereinigten Staaten, die das notwendig fanden. Es war wirklich wichtig, dass die Kirche seine Anstellung wechselt, und es war nicht mehr möglich zu sagen, dass die Kirche ist gegen religiöse Freiheit und Gewissensfreiheit. Aber es war ganz neu für die katholische Kirche in dieser Zeit, und die Rolle von Kardinal Beran war, er argumentierte mit dieser Erfahrung aus der tschechischen Geschichte, mit der Rekatholisation und wie viele Probleme, wie tiefe Wunde hat es verursacht, wenn man jemanden zur katholischen Kirche manipuliert. Und er sagt, wir müssen diese Religions- und Gewissensfreiheit respektieren. Und er hatte sehr starke Position, weil er als langjähriger Verhaftete von Nazi-Regime und dann vom kommunistischen Regime eine sehr große Prestige und Respekt bei allen anderen Bischöfen gehabt. Und er hat das benutzt, um diese wichtige Dokument, Nostra Aetate, akzeptieren lassen.
Wir wissen ja zum Beispiel aus der polnischen Geschichte, dass das Vatikanum und seine Veränderungen große Bedeutung, große Veränderungen da mittelfristig, langfristig ausgeübt haben. Wie sieht es in Tschechien aus? Welcher Einfluss erwächst aus diesem Zweiten Vatikanischen Konzil für die tschechische katholische Kirche, die Gesellschaft und dann auch letztlich die Politik?
Ja, es war sehr kompliziert, weil es gab wenige Möglichkeiten über dem Konzil die Nachrichten zu haben und genau in dieser Richtung war sehr wichtig, spielte sehr wichtige Rolle die tschechische Zentren im Ausland, besonders die tschechische päpstliche Kolleg Nepomucenum, wo gab es ein Kreis vor tschechischen Priester, die vieles für die Rezeption des Konzils in den Tschechien geleistet hat. Und es ist ganz besonders, dass viele diese neue Sachen, die mit Konzil verbunden sind sehr ähnlich der Ideen, die Priester, die in den kommunistischen Geheimgefängnissen und Konzentrationslager verhaftet wurden, diese Einfachheit der Kirche, diese Rückkehr zu Wurzeln, die Kirche ohne Klerikalismus, Juridismus, Triumphalismus, alle diese Impulse waren sehr ähnlich, was die heute unabhängig von dem Konzil schon in 50er Jahren durchgedacht und auch diese Erfahrung, die Leute aus den anderen politischen und ideologischen Positionen zu treffen und nicht als Feinde zu sehen. Die Sozialisten, die Liberalen, die Protestanten, weil sie diese Leute genau in den Gefängnissen und in Zivilprofessionen getroffen, gesprochen mit ihnen. Und das war ganz wichtig für eine neue Einstellung. Was betrifft des Konzils, man muss ja sagen, dass es gab eine Bewegung, Konziliares Erneuerungswerk, Dielo Konzili Obnovy, die am Ende der 60er Jahre, es war mit Prager Friedling verbunden, gegründet war und die versuchte, diese Konzilimpulse in Tschechien, in tschechischer Sprache zu übernehmen. Und es gab ein Zeitschrift, der diente dazu und das Terrain für die Rezeption war durch diese gemeinsame Verfolgungserfahrung geebnet. Und es Frucht dieser harten Erfahrung war nicht nur Befreiung von vielen Verurteilen, sondern auch eine ideologiefreie Offenheit und Sensibilität gegenüber anderen, sowie Begegnungen auf einer konkreten zwischenmenschlichen Ebene. Und viele waren aufgrund dieser Erfahrung zu der Ansicht gelangt, dass ein radikaler Wandel des kirchlichen Lebens vonnöten sei und begrüßen begrüßten daher die Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils als Antwort auf ihre eigenen Reflexionen zur Situation des Kirchenlebens in der gegenwärtigen Gesellschaft als Betonung von Einfachheit, Authentizität und Wahrhaftigkeit. Das waren sehr wichtige Termine damals, als Befreiung vor einer antireformatorischen und antimodernen Affekten. Was sehr interessant ist, und das ist sehr spezifisch, waren Dialoge, die dialogische Kultur. Die Stimmung war gerade vom Geist des Ende des 60er Jahren, in welchem die Begriffe wie Dialog, Neuanfang, Wandel und Offenheit in allem Munde waren. Es handelte sich um ein ökumenisches Seminar in Jerchaze, Prag, welches auch das Interesse der tschechischen nicht-katholischen Kirche an den Ergebnissen des Zweiten Vatikanischen Konzils berücksichtigte. Es war ja ein Dialog zwischen Katholiken und Nicht-Katholiken der protestantischen reformatorischen Kirchen. Beteiligte sich seitens der Katholiken nicht nur Priester, aber durch die helle kommunistische Verfolgung gegangene Priester, aber auch Laie, das war sehr wichtig, die sich neben den Dokumenten des Zweiten Vatikanischen Konzils auch von der westlichen theologischen Literatur angesprochen fühlten. Zum Beispiel Hans King war sehr populär oder Pierre Gerhard de Chardin. Die Seminartreffen fanden sich meist alle zwei Wochen statt und hinterließen wirkungsvolle Spuren in der Zusammenarbeit, während der tschechische christliche Denker quer durch alle Konfessionen, was in den originalischen liturgischen Werk des Franziskaners Denis Bonaventura Bouche oder in der ökumenischen Bibelübersetzung der 70er Jahre. Der Dialog entstand dabei ganz spontan. Die Bischöfe und Kapitularbekehrer wussten von ihm, nahmen ihn zur Kenntnis und versuchten nicht, ihn zu bremsen oder in anderen Weise zu kontrollieren, auch durch die Aussendung von Theologen, die sie als erprobt betrachteten. Und es gab auch einen Dialog zwischen Christen und Marxisten, wobei man sich gegenseitig mit den gedanklichen Quellen der jeweils anderen Seite vertraut zu machen suchte. Der bekannteste Protagonist auf marxistischer Seite war der Philosoph Milan Machowitz, dessen Werk auch in einer deutschen Ausgabe Jesus für Atheisten erschienen ist und eine interessante, ehrliche und vermittelnde Interpretation der zentralen Figur des Christentums aus atheistisch-humanistischer Sicht darstellt. Und natürlich, es gab eine sehr wichtige Sache, das war die liturgische Reform. Das war ganz schnell und problemlos in Tschechien eingeführt. Es gab viele darüber gesprochen schon vorher. Von 19. Jahrhundert wollten die tschechische kirchliche Eliten, Teil von tschechischen kirchlichen Eliten, mindestens einen Teil von der Liturgie auf Tschechisch in Nationalsprache zu haben. Also die Leute waren wirklich bereit dazu. Und in sehr, sehr, sehr schnell, in 10 Jahren, wurde die neue liturgische Bibel und die liturgische Reform eingeführt. Und die Annahme war ganz, ganz unproblematisch. Und man muss sagen, es leider blieb nur an der Ebene diese Sprachwechslung. Es gab nicht viele Möglichkeiten, mehr oder tiefer die liturgische Reform nachdenken und auch realisieren. Und wichtig war, dass in Rom diese Gruppe von tschechischen Priestern in Exil vorbereitete Übersetzung mit sehr guten Einleitung von aller Konzildokumenten Und diese Bücher wurden heimlich illegal nach Tschechien eingeführt. Und das war sehr wirklich. Und in dieser Zeit auch die meisten tschechischen katholischen Priester und auch viele Laien waren deutschsprachig. Sie konnten ohne Probleme sehr gut Deutsch lesen. Und bis heute sind die tschechischen Pfarrhäuser voll von deutsch geschriebener theologischer Literatur aus 60er, 70er und 80er Jahren. Und das war auch sehr wirklich für eine Rezeption des Konzils in Tschechien. Und wichtig war aus diese Wechselung der Einstellung der katholischen Kirche und gegen Demokratie und Menschenrechte, weil dann war der kommunistische Regime die einzige Ideologie, die gegen diese Menschenrechte-Konzeption und Philosophie kämpfte. Und dann die Kommunisten machten einen politischen Streit und in 60er Jahren sie auch akzeptierten diese Idee von Menschenrechte und Bürgerrechte. Und das war dann eine Voraussetzung für diese Charta 77. Das heißt, eine Oppositionsgruppe, politische oder Bürgeroppositionsgruppe, ungefähr ein Drittel von diesen Leuten waren Katholiken. Es waren ehemalige Kommunisten, Liberalen und auch die Katholiken. Und diese neue Einstellung machte aus den Katholiken oder tschechischen Katholiken eine wichtige oder gab ihm eine wichtige Rolle bei dieser Bürgerrechte und Menschenrechte Kampf. Das war sehr wichtig auch für die Zukunft und für die Rezeption der katholischen Kirche und der tschechischen Gesellschaft.
Ende der 60er, nur wenige Jahre nach dem Ende des Vatikanums, findet der sogenannte Prager Frühling statt. Sie haben ja gerade diese Impulse genannt, die in die tschechische Gesellschaft hineinkamen. Gibt es da einen Zusammenhang? Wäre der Prager Frühling ohne Vatikanum anders oder vielleicht gar nicht abgelaufen?
Nein, das finde ich nicht. Das war ein gemeinsame politische und gesellschaftliche Bewegung und Konzil war wichtig, das glaube ich, aber es gab wichtigere wirtschaftliche, soziale und politische Prozesse, zum Beispiel alle konnten schon sehen, dass die kommunistische Regime wirtschaftlich weniger produktiv, effektiv zu sein als die westliche Gesellschaft, Staaten und in Tschechien gab es natürlich diese ganz starke Tradition von der Demokratie, besonders mit der Beziehung an der ersten tschechoslowakischen Republik zwischen ersten und zweiten Weltkrieg und die Leute wollten diese Demokratie zurück, diese Freiheit, die damals war, zurück. Es war noch ganz in der gesellschaftlichen Meinung und die Leute, die das gelebt, die waren noch auch, die lebten noch. Also diese Erinnerung oder diese Erfahrung der Demokratie war ganz stark und die Kommunisten versuchten rhetorisch immer über Demokratie, die sogenannte tatsächliche Demokratie und tatsächliche Freiheit zu sprechen. Aber Schon damals, am Ende der 60er Jahre, waren diese, man konnte sehr einfach sagen, dass diese Reden sind ideologische Quatsch. Und diese Linie des Regimes war schon damals sehr offen, ja, sichtbar. Und die Leute wollten eine Wechselung, eine neue, die tiefe Reformation, diese Reform von Systemen. Die wollten wahrscheinlich nicht Kapitalismus oder so etwas, aber was sie wollten besonders war genau diese Gewissenfreiheit, Meinungsfreiheit, politisches System mit mehreren politischen Parteien, nicht nur diese scheinbare kommunistische, diese scheinbare Pluralität von Parteien mit realen Monopol von der kommunistischen Partei. Sie wollten ganz volle Freiheit in Kunst, Literatur, Film und so weiter. Und natürlich Kunst gehörte dazu mit dieser mentale Einstellung eine neue Anfang. Jetzt es gibt es etwas ganz Besonderes, ganz Neues. Und wir wollen, dass auch die katholische Kirche war imstande, sich reformieren, sich ändern, und dann das kommunistische Regime muss dasselbe zu machen. Und ja, in diese Richtung, es konnte sein, aber diese Intuition, diese Wille zur Freiheit, das glaube ich, war mehr bürgerlich und ja, wie eine Kultur- und soziale Emanzipation.
Musik